ARD.
Gut, sagte K. Angenommen, dass sich alles so verhält, dann hätte ich also eine Menge guter Freunde im Schloss. Genau besehen war schon damals vor vielen Jahren der Einfall jener Abteilung, man könnte einmal einen Landvermesser kommen lassen, ein Freundschaftsakt mir gegenüber. Und in der Folgezeit reihte sich dann einer an den anderen, bis ich dann allerdings zu bösem Ende hergelockt wurde und man mir mit dem Hinauswurf droht. »Es ist eine gewisse Wahrheit in Ihrer Auffassung«, sagte der Vorsteher. »Sie haben darin recht, dass man die Äußerungen des Schlosses nicht wortwörtlich hinnehmen darf, aber Vorsicht ist doch überall nötig, nicht nur hier. Und desto nötiger, je wichtiger die Äußerung ist, um die es sich handelt. Was Sie dann aber vom Herlocken sagten, ist mir unbegreiflich. Wären Sie meinen Ausführungen besser gefolgt, dann müssten Sie doch wissen, dass die Frage Ihrer Hierherberufung viel zu schwierig ist, als dass wir sie hier im Laufe einer kleinen Unterhaltung beantworten könnten.« »So bleibt dann das Ergebnis«, sagte K., »dass alles sehr unklar und unlösbar ist, bis auf den Hinauswurf.«
»Wer wollte wagen, Sie hinauszuwerfen, Herr Landvermesser?« sagte der Vorsteher. »Eben die Unklarheit der Vorfragen verbirgt Ihnen die höflichste Behandlung, nur sind Sie dem Anschein nach zu empfindlich. Niemand hält Sie hier zurück, aber das ist doch kein Hinauswurf.«
»Oh, Herr Vorsteher«, sagte K., »nun sind wieder Sie es, der manches allzu klar sieht. Ich werde Ihnen einiges davon aufzählen, was mich hier zurückhält. Die Opfer, die ich brachte, um von zu Hause fortzukommen, die lange, schwere Reise, die begründeten Hoffnungen, die ich mir wegen der Aufnahme hier machte, meine vollständige Vermögenslosigkeit, die Unmöglichkeit, jetzt wieder eine andere entsprechende Arbeit zu Hause zu finden und endlich, nicht zum wenigsten, meine Braut, die eine hiesige ist.«
»Ach, Frieda«, sagte der Vorsteher ohne jede Überraschung. »Ich weiß. Aber Frieda würde Ihnen überall hin folgen. Was freilich das Übrige betrifft, so sind hier allerdings gewisse Erwägungen nötig und ich werde darüber im Schloss berichten. Sollte eine Entscheidung kommen oder sollte es vorher nötig werden, Sie noch einmal zu verhören, werde ich Sie holen lassen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Nein, gar nicht«, sagte K. »Ich will keine Gnadengeschenke vom Schloss, sondern mein Recht.«
»Mitzi«,
sagte der Vorsteher zu seiner Frau, die noch immer an ihn gedrückt dasaß und traumverloren mit Klamms Brief spielte, aus dem sie ein Schiffchen geformt hatte, erschrocken nahm es ihr K. jetzt fort.
»Mitzi, das Bein fängt mich wieder sehr zu schmerzen an. Wir werden den Umschlag erneuern müssen.«
K. erhob sich. »Dann werde ich mich also empfehlen«, sagte er. »Ja«, sagte Mitzi, die schon eine Salbe zurechtmachte, »es zieht auch zu stark.« K. wandte sich um. Die Gehilfen hatten in ihrem immer unpassenden Diensteifer gleich auf K.s Bemerkung hin beide Türflügel geöffnet. K. konnte, um das Krankenzimmer vor der mächtig eindringenden Kälte zu bewahren, nur flüchtig vor dem Vorsteher sich verbeugen. Dann lief er, die Gehilfen mit sich reißend, aus dem Zimmer und schloss schnell die Tür. Das sechste Kapitel. Vor dem Wirtshaus erwartete ihn der Wirt. Ohne gefragt zu werden, hätte er nicht zu sprechen gewagt. Deshalb fragte ihn K., was er wolle. »Hast du schon eine neue Wohnung?« fragte der Wirt, zu Boden sehend. »Du fragst im Auftrage deiner Frau«, sagte K. »Du bist wohl sehr abhängig von ihr?«
»Nein«, sagte der Wirt, »ich frage nicht in ihrem Auftrag. Aber sie ist sehr aufgeregt und unglücklich deinetwegen. Kann nicht arbeiten, liegt im Bett und seufzt und klagt fortwährend.«
»Soll ich zu ihr gehen?« fragte K.
»Ich bitte dich darum«, sagte der Wirt. »Ich wollte dich schon vom Vorsteher holen, horchte dort an der Tür, aber ihr wart im Gespräch, ich wollte nicht stören. Auch hatte ich Sorge wegen meiner Frau, lief wieder zurück,
Sie ließ mich aber nicht zu sich, so blieb mir nichts übrig, als auf dich zu warten.
Dann komm also schnell, sagte K. Ich werde sie bald beruhigen.
Wenn es nur gelingen wollte, sagte der Wirt.
Sie gingen durch die lichte Küche, wo drei oder vier Mägde, jede weit von der anderen, bei ihrer zufälligen Arbeit im Anblick Kars förmlich erstarrten. Schon in der Küche hörte man das Seufzen der Wirtin. Sie lag in einem durch eine leichte Bretterwand von der Küche abgetrennten, fensterlosen Verschlag. Er hatte nur Raum für ein großes Ehebett und einen Schrank. Das Bett war so aufgestellt, dass man von ihm aus die ganze Küche übersehen und die Arbeit beaufsichtigen konnte. Dagegen war von der Küche aus im Verschlag kaum etwas zu sehen. Dort war es ganz finster. Nur das weiß-rote Bettzeug schimmerte ein wenig hervor. Erst wenn man eingetreten war und die Augen sich eingewöhnt hatten, unterschied man Einzelheiten.
»Endlich kommen Sie«, sagte die Wirtin schwach.
Sie lag auf dem Rücken ausgestreckt. Der Atem machte ihr offenbar Beschwerden, sie hatte das Federbett zurückgeworfen. Sie sah im Bett viel jünger aus als in den Kleidern, aber ein Nachthäubchen aus zartem Spitzengewebe, das sie trug, obwohl es zu klein war und auf ihrer Frisur schwankte, machte die Verfallenheit des Gesichtes mitleiderregend.
»Wie hätte ich kommen sollen?« sagte K. sanft. »Sie haben mich doch nicht rufen lassen.«
»Sie hätten mich nicht so lange warten lassen sollen«, sagte die Wirtin mit dem Eigensinn des Kranken.
»Setzen Sie sich«,
sagte sie und zeigte auf den Bettrand. »Ihr anderen geht aber fort.« Außer den Gehilfen hatten sich inzwischen auch die Mägde eingedrängt.
»Ich will auch fortgehen, Gardena«, sagte der Wirt.
K. hörte zum ersten Mal den Namen der Frau.
»Natürlich«,
sagte sie langsam, und als sei sie mit anderen Gedanken beschäftigt, fügte sie zerstreut hinzu, »warum solltest denn gerade du bleiben?« Aber als sich alle in die Küche zurückgezogen hatten, auch die Gehilfen folgten diesmal gleich, allerdings waren sie hinter einer Magd her, war Gardena doch aufmerksam genug, um zu erkennen, dass man aus der Küche alles hören konnte, was hier gesprochen wurde, denn der Verschlag hatte keine Tür, und so befahl sie allen, auch die Küche zu verlassen. Es geschah sofort.
»Bitte«, sagte dann Gardena, »Herr Landvermesser, gleich vorn im Schrank hängt ein Umhängetuch. Reichen Sie es mir. Ich will mich damit zudecken. Ich ertrage das Federbett nicht. Ich atme so schwer.«
Und als ihr K. das Tuch gebracht hatte, sagte sie, »Sehen Sie, das ist ein schönes Tuch, nicht wahr?« K. schien es ein gewöhnliches Wolltuch zu sein. Er befühlte es nur aus Gefälligkeit noch einmal, sagte aber nichts.
»Ja, es ist ein schönes Tuch«, sagte Gardena und hüllte sich ein.
Sie lag nun friedlich da. Alles Leid schien von ihr genommen zu sein. Ja, sogar ihre vom Liegen in Unordnung gebrachten Haare fielen ihr ein. Sie setzte sich für ein Weilchen auf und verbesserte die Frisur ein wenig rings um das Häubchen. Sie hatte reiches Haar. K. wurde ungeduldig und sagte, »Sie ließen mich Frau Wirtin fragen, ob ich schon eine andere Wohnung habe.«
»Ich ließ Sie fragen?« sagte die Wirtin.
»Nein, das ist ein Irrtum. Ihr Mann hat mich eben jetzt danach gefragt.«
»Das glaube ich«, sagte die Wirtin. »Ich bin mit ihm geschlagen. Als ich Sie nicht hier haben wollte, hat er Sie hier gehalten. Jetzt, da ich glücklich bin, dass Sie hier wohnen, treibt er Sie fort. So ähnlich macht er es immer.«
»Sie haben also«, sagte K., »Ihre Meinung über mich so sehr geändert? In ein, zwei Stunden?«
»Ich habe meine Meinung nicht geändert«, sagte die Wirtin, wieder schwächer. »Reichen Sie mir Ihre Hand.«
»So. Und nun versprechen Sie mir, völlig aufrichtig zu sein. Auch ich will es Ihnen gegenüber sein.«
»Gut«, sagte K. »Wer wird aber anfangen?«
»Ich«, sagte die Wirtin. Es machte nicht den Eindruck, als wolle sie K. damit entgegenkommen, sondern als sei sie begierig, als Erste zu reden. Sie zog eine Fotografie unter dem Polster hervor und reichte sie K.
»Sehen Sie dieses Bild an«, sagte sie bittend. Um es besser zu sehen, machte K. einen Schritt in die Küche, aber auch dort war es nicht leicht, etwas auf dem Bild zu erkennen, denn dieses war vom Alter ausgebleicht, vielfach gebrochen, zerdrückt und fleckig. »Es ist in keinem sehr guten Zustand«, sagte K. »Leider, leider«, sagte die Wirtin, »wenn man es durch Jahre immer bei sich herumträgt, wird es so. Aber wenn Sie es genau ansehen, werden Sie doch alles erkennen, ganz gewiss. Ich kann Ihnen übrigens helfen, sagen Sie mir, was Sie sehen. Es freut mich sehr, von dem Bild zu hören.« »Was also?«
»Einen jungen Mann«, sagte K.
»Richtig«, sagte die Wirtin. »Und was macht er?«
»Er liegt, glaube ich, auf einem Brett, streckt sich und gähnt.«
Die Wirtin lachte.
»Das ist ganz falsch«, sagte sie.
»Aber hier ist doch das Brett und hier liegt er«, beharrte K. auf seinem Standpunkt.
»Sehen Sie doch genauer hin«, sagte die Wirtin ärgerlich. »Liegt er wirklich?«
»Nein«, sagte nun K. »Er liegt nicht, er schwebt.«
»Und nun sehe ich es. Es ist gar kein Brett, sondern wahrscheinlich eine Schnur. Und der junge Mann macht einen Hochsprung.«
»Nun also«, sagte die Wirtin erfreut, »er springt. So üben die amtlichen Boten. Ich habe ja gewusst, dass Sie es erkennen werden. Sehen Sie auch sein Gesicht?«
»Vom Gesicht sehe ich nur sehr wenig«, sagte K. »Er strengt sich offenbar sehr an, der Mund ist offen, die Augen zusammengekniffen und das Haar flattert.«
»Sehr gut«, sagte die Wirtin anerkennend. »Mehr kann einer, der ihn nicht persönlich gesehen hat, nicht erkennen. Aber es war ein schöner Junge. Ich habe ihn nur einmal flüchtig gesehen und werde ihn nie vergessen.«
»Wer war es denn?« fragte K.
»Es war«, sagte die Wirtin, »der Bote, durch den Klamm mich zum ersten Male zu sich berief.«
K. konnte nicht genau zuhören. Er wurde durch Klirren von Glas abgelenkt. Er fand gleich die Ursache der Störung. Die Gehilfen standen draußen im Hof, hüpften im Schnee von einem Fuß auf den anderen. Sie taten, als wären sie glücklich, K. wiederzusehen. Vor Glück zeigten sie ihn einander und tippten dabei immerfort an das Küchenfenster. Auf eine drohende Bewegung K.s ließen sie sofort davon ab, suchten einander zurückzudrängen, aber einer entwischte gleich dem anderen und schon waren sie wieder beim Fenster. K. eilte in den Verschlag, wo ihn die Gehilfen von außen nicht sehen konnten und er sie nicht sehen musste. Aber das leise, wie bittende Klirren der Fensterscheibe verfolgte ihn auch dort noch lange. »Wieder einmal die Gehilfen«, sagte er der Wirtin zu seiner Entschuldigung und zeigte hinaus. Sie aber achtete nicht auf ihn. Das Bild hatte sie ihm fortgenommen, angesehen, geglättet und wieder unter das Polster geschoben. Ihre Bewegungen waren langsamer geworden, aber nicht vor Müdigkeit, sondern unter der Last der Erinnerung. Sie hatte K. erzählen wollen und hatte ihn vergessen über der Erzählung. Sie spielte mit den Fransen ihres Tuches. Erst nach einem Weilchen blickte sie auf, fuhr sich mit der Hand über die Augen und sagte, »Auch dieses Tuch ist von Klamm und auch das Häubchen. Das Bild, das Tuch und das Häubchen, das sind drei Andenken, die ich an ihn habe. Ich bin nicht jung wie Frieda, ich bin nicht so ehrgeizig wie sie, auch nicht so zartfühlend. Sie ist sehr zartfühlend. Kurz, ich weiß mich in das Leben zu schicken. Aber das muss ich eingestehen, ohne die drei Dinge hätte ich es hier nicht so lange ausgehalten. Ja, ich hätte es wahrscheinlich keinen Tag hier ausgehalten. Diese drei Andenken scheinen Ihnen vielleicht gering. Aber sehen Sie, Frieda, die so lange mit Klamm verkehrt hat, besitzt gar kein Andenken. Ich habe sie gefragt, sie ist zu schwärmerisch und auch zu ungenügsam. Ich dagegen, die nur dreimal bei Klamm war, später ließ er mich nicht mehr rufen, ich weiß nicht warum, habe doch, wie in Vorahnung der Kürze meiner Zeit, diese Andenken mitgebracht. Freilich, man muss sich darum kümmern. Klamm selbst gibt nichts. Aber wenn man dort etwas Passendes liegen sieht, kann man es sich ausbitten.« K. fühlte sich unbehaglich gegenüber diesen Geschichten, so sehr sie ihn auch betrafen.
Wie lange ist denn das alles her? Fragte er seufzend.
Über 20 Jahre, sagte die Wirtin. Weit über 20 Jahre.
So lange hält man klamm die Treue, sagte K.
Sind Sie sich aber, Frau Wirtin, dessen auch bewusst, dass Sie mir mit solchen Geständnissen, wenn ich an meine zukünftige Ehe denke, schwere Sorgen machen?
Die Wirtin fand es ungebührlich, dass sich K. mit seinen Angelegenheiten hier einmischen wollte und sah ihn erzürnt von der Seite an.
»Nicht so böse, Frau Wirtin«, sagte K. »Ich sagte ja kein Wort gegen Klamm, aber ich bin doch durch die Macht der Ereignisse in gewisse Beziehungen zu Klamm getreten. Das kann der größte Verehrer Klamms nicht leugnen. Nun also, infolgedessen muss ich bei Klamms Erwähnung immer auch an mich denken, das ist nicht zu ändern.
Übrigens, Frau Wirtin«, hier fasste K. ihre zögernde Hand, »denken Sie daran, wie schlecht unsere letzte Unterhaltung ausgefallen ist« und dass wir diesmal in Frieden auseinandergehen wollen.
»Sie haben recht«, sagte die Wirtin und beugte den Kopf. »Aber schonen Sie mich. Ich bin nicht empfindlicher als andere. Im Gegenteil, jeder hat empfindliche Stellen, ich habe nur diese eine.«
»Leider ist es gleichzeitig auch die meine«, sagte K. »Ich aber werde mich gewiss beherrschen.«
»Nun aber erklären Sie mir, Frau Wirtin, wie soll ich in der Ehe diese entsetzliche Treue gegenüber Klamm ertragen, vorausgesetzt, dass auch Frieda Ihnen darin ähnlich ist.«
»Entsetzliche Treue?« wiederholte die Wirtin grollend.
»Ist es denn Treue? Treu bin ich meinem Mann, aber Klamm? Klamm hat mich einmal zu seiner Geliebten gemacht. Kann ich diesen Rang jemals verlieren? Und wie Sie es bei Frieda ertragen sollen? Ach, Herr Landvermesser, wer sind Sie denn, der so zu fragen wagt?«
»Frau Wirtin«, sagte K. warnend.
»Ich weiß«, sagte die Wirtin sich fügend, »aber mein Mann hat solche Fragen nicht gestellt. Ich weiß nicht, wer unglücklich zu nennen ist, ich damals oder Frieda jetzt. Frieda, die mutwillig Klamm verließ, oder ich, die er nicht mehr hat rufen lassen. Vielleicht ist es doch Frieda, wenn sie es auch noch nicht in vollem Umfang zu wissen scheint. Aber meine Gedanken beherrschte doch mein Unglück damals ausschließlicher, denn immerfort musste ich mich fragen, und höre im Grunde auch heute noch nicht auf, so zu fragen, warum ist das geschehen? Dreimal hatte ich Klamm rufen lassen, und zum vierten Mal nicht mehr und niemals mehr zum vierten Mal. Was beschäftigte mich damals mehr? Worüber konnte ich denn sonst mit meinem Mann sprechen, den ich damals kurz nachher heiratete? Bei Tag hatten wir keine Zeit. Wir hatten dieses Wirtshaus in einem elenden Zustand übernommen und mussten es in die Höhe zu bringen suchen. Aber in der Nacht? Jahrelang drehten sich unsere nächtlichen Gespräche nur um Klamm und die Gründe seiner Sinnesänderung. Und wenn mein Mann bei diesen Unterhaltungen einschlief, weckte ich ihn, und wir sprachen weiter.
»Nun werde ich«, sagte K., »wenn Sie erlauben, eine sehr grobe Frage stellen.«
Die Wirtin schwieg.
»Ich darf also nicht fragen«, sagte K. »Auch das genügt mir.«
»Freilich«, sagte die Wirtin, »auch das genügt Ihnen, und das besonders. Sie missdeuten alles, auch das Schweigen. Sie können eben nicht anders. Ich erlaube Ihnen zu fragen.«
»Wenn ich alles missdeute«, sagte K., »missdeute ich vielleicht auch meine Frage. Vielleicht ist sie gar nicht so grob. Ich wollte nur wissen, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben und wie dieses Wirtshaus in Ihren Besitz gekommen ist.«
Die Wirtin runzelte die Stirn, sagte aber gleichmütig, »Das ist eine sehr einfache Geschichte. Mein Vater war Schmied und Hans, mein jetziger Mann, der Pferdeknecht bei einem Großbauern war, kam öfters zu meinem Vater. Es war damals nach der letzten Zusammenkunft mit Klamm. Ich war sehr unglücklich und hätte es eigentlich nicht sein dürfen, denn alles war ja korrekt vor sich gegangen. Und dass ich nicht mehr zu Klamm durfte, war eben Klamms Entscheidung, war also korrekt. Nur die Gründe waren dunkel. In denen durfte ich nicht forschen, aber unglücklich hätte ich nicht sein dürfen. Nun, ich war es doch und konnte nicht arbeiten und saß in unserem Vorgärtchen den ganzen Tag. Dort sah mich Hans, setzte sich manchmal zu mir.
Ich klagte ihm nicht, aber er wusste, worum es ging, und weil er ein guter Junge ist, kam es vor, dass er mit mir weinte. Und als der damalige Gastwirt, dem die Frau gestorben war und der deshalb das Gewerbe aufgeben musste, auch er war schon ein alter Mann, einmal an unserem Gärtchen vorüberkam und uns dort sitzen sah, blieb er stehen und bot uns kurzerhand das Wirtshaus zur Pacht an. Wollte, weil er Vertrauen zu uns habe, kein Geld im Voraus und setzte die Pacht sehr billig an. Dem Vater wollte ich nicht zur Last fallen, alles andere war mir gleichgültig, und so reichte ich in Gedanken an das Wirtshaus und an die neue, vielleicht ein wenig vergessen bringende Arbeit, Hans die Hand. Das ist die Geschichte. Es war ein Weilchen still, dann sagte K. Die Handlungsweise des Gastwirts war schön, aber unvorsichtig. Oder hatte er besondere Gründe für sein Vertrauen zu ihnen beiden? Er kannte Hans gut, sagte die Wirtin. Er war Hansens Onkel. Dann freilich, sagte K. Hansens Familie war also offenbar viel an der Verbindung mit ihnen gelegen. Vielleicht, sagte die Wirtin, ich weiß es nicht. Ich kümmerte mich nie darum. Es muss doch aber so gewesen sein, sagte K., wenn die Familie bereit war, solche Opfer zu bringen und das Wirtshaus einfach ohne Sicherung in ihre Hände zu geben. Es war nicht unvorsichtig, wie sich später gezeigt hat, sagte die Wirtin. Ich warf mich in die Arbeit, stark war ich, des Schmiedes Tochter. Ich brauchte nicht Magd, nicht Knecht. Ich war überall, in der Wirtsstube, in der Küche, im Stall, im Hof. Ich kochte so gut, dass ich sogar dem Herrenhof Gäste abjagte. Sie waren zu Mittag noch nicht in der Wirtsstube. Sie kennen nicht unsere Mittagsgäste. Damals waren noch mehr. Seitdem haben sich schon viele verlaufen. Und das Ereignis war, dass wir nicht nur die Pacht richtig zahlen konnten, sondern nach einigen Jahren das Ganze kauften und es heute fast schuldenfrei ist. Das weitere Ergebnis freilich war, dass ich mich dabei zerstörte, herzkrank wurde und nun eine alte Frau geworden bin. Sie glauben vielleicht, dass ich viel älter als Hans bin, aber in Wirklichkeit ist er nur 2 oder 3 Jahre jünger und wird allerdings niemals altern, denn bei seiner Arbeit, Pfeife rauchen, den Gästen zuhören, dann die Pfeife ausklopfen und manchmal ein Bier holen, bei dieser Arbeit altert man nicht. »Ihre Leistungen sind bewundernswert«, sagte K. »Daran ist kein Zweifel. Aber wir sprachen von den Zeiten vor Ihrer Heirat. Und damals wäre es doch merkwürdig gewesen, wenn Hansens Familie unter Geldopfern oder zumindest mit Übernahme eines so großen Risikos, wie es die Hingabe des Wirtshauses war, zur Heirat gedrängt und hierbei keine andere Hoffnung gehabt hätte als ihre Arbeitskraft, die man ja noch gar nicht kannte.« Und Hansens Arbeitskraft, deren Nichtvorhandensein man doch schon erfahren haben musste.
»Nun ja«, sagte die Wirtin müde, »ich weiß ja, worauf Sie zielen und wie fehl Sie dabei gehen. Von Klamm war in allen diesen Dingen keine Spur. Warum hätte er für mich sorgen sollen, oder richtiger, wie hätte er überhaupt für mich sorgen können? Er wusste ja nichts mehr von mir. Dass er mich nicht mehr hatte rufen lassen, war ein Zeichen, dass er mich vergessen hatte. Wen er nicht mehr rufen lässt, vergisst er völlig. Ich wollte davon vor Frieda nicht reden. Es ist aber nicht nur vergessen, es ist mehr als das. Den, welchen man vergessen hat, kann man ja wieder kennenlernen. Bei Klamm ist das nicht möglich. Wen er nicht mehr rufen lässt, den hat er nicht nur für die Vergangenheit völlig vergessen, sondern förmlich auch für alle Zukunft. Wenn ich mir viel Mühe gebe, kann ich mich ja hineindenken in ihre Gedanken, in ihre hier sinnlosen, in der Fremde, aus der sie kommen, vielleicht gültigen Gedanken. Möglicherweise versteigen sie sich bis zu der Tollheit, zu glauben, Klamm hätte mir gerade meinen Hans deshalb zum Manne gegeben, damit ich nicht viel Hindernis habe, zu ihm zu kommen, wenn er mich in Zukunft einmal riefe. Nun, weiter kann auch Tollheit nicht gehen. Wo wäre der Mann, der mich hindern könnte, zu Klamm zu laufen, wenn mir Klamm ein Zeichen gibt? Unsinn,
Völliger Unsinn. Man verwirrt sich selbst, wenn man mit diesem Unsinn spielt.
Nein, sagte K., verwirren wollen wir uns nicht. Ich war mit meinen Gedanken noch lange nicht so weit, wie Sie annehmen, wenn auch, um die Wahrheit zu sagen, auf dem Wege dorthin. Vorläufig wunderte mich aber nur, dass die Verwandtschaft so viel von der Heirat erhoffte und dass diese Hoffnungen sich tatsächlich auch erfüllten, allerdings durch den Einsatz Ihres Herzens, Ihrer Gesundheit. Der Gedanke an einen Zusammenhang dieser Tatsachen mit Klamm drängte sich mir dabei allerdings auf, aber nicht oder noch nicht in der Grobheit, mit der Sie es darstellten, offenbar nur zu dem Zweck, um mich wieder einmal anfahren zu können, weil Ihnen das Freude macht. Mögen Sie die Freude haben. Mein Gedanke aber war der, zunächst ist Klamm offenbar die Veranlassung der Heirat. Ohne Klamm wären Sie nicht unglücklich gewesen, nicht untätig im Vorgärtchen gesessen. Ohne Klamm hätten Sie Hans dort nicht gesehen. Ohne Ihre Traurigkeit hätte der schüchterne Hans Sie nie anzusprechen gewagt. Ohne Klamm hätten Sie sich nie mit Hans in Tränen gefunden. Ohne Klamm hätte der alte, gute Onkelgastwirt niemals Hans und Sie dort friedlich beisammen gesehen. Ohne Klamm wären Sie nicht gleichgültig gegen das Leben gewesen, hätten also Hans nicht geheiratet. Nun, in dem allen ist doch schon genug Klamm, sollte ich meinen. Es geht aber noch weiter. Hätten Sie nicht vergessen gesucht, hätten Sie gewiss nicht so rücksichtslos gegen sich selbst gearbeitet und die Wirtschaft nicht so hochgebracht. Also auch hier, Klamm. Aber Klamm ist auch noch, abgesehen davon, die Ursache Ihrer Krankheit. Denn Ihr Herz war schon vor Ihrer Heirat von der unglücklichen Leidenschaft erschöpft. Bleibt nur noch die Frage, was Hansens Verwandte so sehr an der Heirat lockte. Sie selbst erwähnten einmal, dass Klamms Geliebte zu sein eine unverlierbare Rangerhöhung bedeutet. Nun, so mag sie also dies gelockt haben. Außerdem aber glaube ich, die Hoffnung, dass der gute Stern, der sie zu Klamm geführt hat, vorausgesetzt, dass es ein guter Stern war, aber Sie behaupten es, zu Ihnen gehöre, also bei Ihnen bleiben müsse und Sie nicht etwa so schnell und plötzlich verlassen werde, wie Klamm es getan hat. Meinen Sie das alles im Ernst? Fragte die Wirtin. »Im Ernst«, sagte K. schnell, »nur glaube ich, dass Hansens Verwandtschaft mit ihren Hoffnungen weder ganz recht noch ganz unrecht hatte, und ich glaube auch den Fehler zu erkennen, den sie gemacht haben. Äußerlich scheint ja alles gelungen. Hans ist gut versorgt, hat eine stattliche Frau, steht in Ehren, die Wirtschaft ist schuldenfrei. Aber eigentlich ist doch nicht alles gelungen. Er wäre mit einem einfachen Mädchen, dessen erste große Liebe er gewesen wäre, gewiss viel glücklicher geworden. Wenn er, wie Sie es ihm vorwerfen, manchmal in der Wirtsstube wie verloren dasteht, so deshalb, weil er sich wirklich wie verloren fühlt, ohne darüber unglücklich zu sein. Gewiss, so weit kenne ich ihn schon. Aber ebenso gewiss ist es, dass dieser hübsche, verständige Junge mit einer anderen Frau glücklicher, womit ich gleichzeitig meinte, selbstständiger, fleißiger, männlicher geworden wäre. Und Sie selbst sind doch gewiss nicht glücklich. Und wie Sie sagten, ohne die drei Andenken wollten Sie gar nicht weiterleben, und herzkrank sind Sie auch. Also hatte die Verwandtschaft mit Ihren Hoffnungen Unrecht? Ich glaube nicht. Der Segen war über Ihnen, aber man verstand nicht, ihn herunterzuholen.